Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo.
Hi und willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute für euch wieder Eva und ich im Gespräch zu einem spannenden Thema, das einen jeden Trainer, eine jede Trainerin betreffen wird. Und zwar, welcher Typ Trainer hat mich weitergebracht? Gedanken dazu, die uns quasi in unsere, unter Umständen sogar Kindheitsschuhe zurücktragen. Und freue mich schon sehr, Eva, da heute mit dir drüber zu quatschen. Wie geht's dir?
Hallo Flo, danke bestens. Heute schon die Hunde am Unterwasserlaufband gehabt und selber Zeit zum Trainieren gefunden. Und ich habe den Themenvorschlag total spannend gefunden. Wer oder was meine Entwicklung als Trainer, und ich würde jetzt, Trainer ist für im deutschsprachigen Bereich ja immer dieser Begriff als Ausbildner, ja. Aber Trainer sind ja auch jene, die selber mit ihren Hunden arbeiten und nicht nur eben Hundeführer. Bei uns ist das eher geläufig. Hundeführer ist der, der den Hund arbeitet, und Trainer ist sozusagen der Ausbilder. Aber tatsächlich beeinflussen ja auch, jetzt deutschsprachig gesehen, die Hundeführer Trainer in ihrer Laufbahn. Und deswegen finde ich das Thema allgemein gesehen super spannend und macht mir jetzt Spaß, mit dir über dieses Thema und deine Eindrücke und deine Einflüsse zu plaudern. So, Flo, dann lass mal hören, welches deine Einflüsse sind oder was so der Erstauslöser war, dich in die Richtung zu entwickeln, in der du jetzt bist. Weil wir haben ja alle mal angefangen und irgendwie hat uns dann scheinbar, ich vermute, es war bei dir ähnlich, im Training irgendwo etwas gefehlt. Also einfach, das war noch nicht das, was wir wollten. Wer oder was waren da deine ersten großen Einflussfaktoren?
Ich finde das gerade sehr spannend. Tatsächlich war es so, mit meiner ersten Hündin miteinander, deutscher Schäfer Berner Sennenmischling, bin ich damals zum Suchhunde Team Tirol gekommen. Das gibt es heute nicht mehr, deswegen kann ich das so sagen. Und habe eben dort die ersten Schritte in der Rettungshundearbeit, in der Ausbildung von meinem Hund absolviert. Und was mir dort gefallen hat, in dieser pubertären Zeit eines jungen, heranwachsenden Mannes, war, dass zum einen hat mir die Sache einfach irrsinnig Spaß gemacht mit, die waren ja alle älter wie ich dort, ja? Also mit Leuten zusammenzuarbeiten, die älter sind, weil man sich natürlich da als 17-Jähriger schon sehr erwachsen fühlt und endlich kann man mit seinesgleichen Unternehmungen machen. Und auf der anderen Seite hat das Training einfach gut hingehört. Das heißt, das war etwas Neues, das ich angefangen habe, das einfach relativ flott dahingegangen ist. Klar, wenn ich mal aus heutiger Sicht die damalige Qualität anschaue, wäre ich bei Gott nicht zufrieden damit. Aber es hat sich damals einfach gut angefühlt. Und die Sache war einfach, dass ich damals das Glück gehabt habe, eine Trainerin zu haben, die für, ich sage mal, die regionalen Gegebenheiten sehr fortschrittlich war. Du kennst sie eh. Und auch Kontakte ins Ausland gehabt hat und da einfach die Truppe auch motiviert hat, zu externen Trainings zu fahren und einfach wirklich versucht hat, auch die Hundeführer eben in die Pflicht zu nehmen, um deren Horizont zu erweitern und zu sehen, was andere so machen. Und in Verbindung, dass es mal leicht gefallen ist, meinen eigenen Hund auszubilden und dass ich dann schon relativ früh, sage ich, angefangen habe, herumzufahren und mir das eine oder andere anzuschauen. Da haben wir uns dann auch in Traun kennengelernt.
Ja.
Ist es dann relativ rasch dazu gekommen, dass ich halt die ersten Spaziergehkollegen oder Teamkollegen einmal nebenher angefangen habe, ein bisschen zu beraten und gemeinsame Überlegungen zu machen, wie deren Training jetzt besser funktionieren könnte. Und tatsächlich glaube ich, dass das damals einfach maßgebend für mich war und sehr wichtig, dass ich da eine Trainerin gehabt habe, die gesagt hat, ja klar, schau dich um, schau dir viele andere Sachen an.
Ja, das ist total spannend. Bei mir war es ähnlich, aber aus einem ganz anderen Grund. Also ich habe nicht die Trainer gehabt, die gesagt haben, schau dich um, sondern ich habe den Hund gehabt, der es notwendig gemacht hatte, mich umzuschauen. Weil eben bei ihm das, was beim ersten Hund, der ist leider nur 15 Monate alt geworden, noch funktionierte, bei diesem Hund einfach auf taube Ohren gestoßen ist. Also der hat, wenn ich nicht klar in meiner Kommunikation war, ganz klar gesagt, danke, für heute reicht's, ich gehe. Ja, und gerade beim Reinschnuppern in die Rettungshundearbeit bin ich da ganz, ganz schnell an meine Grenzen gestoßen. Und wir haben das Thema gerade auch bei mir im Unterordnungskurs, dieses Fokus. Er hat mir sozusagen seinen Fokus nicht gegeben. Ich habe von meiner Seite immer mehr und mehr gemacht und immer weniger gekriegt. Weil natürlich er im Lernprozess gelernt hat, wenn er sich wegorientiert von mir, macht die Alte mehr.
Yeah.
Ja. Und nachdem ich da an die Grenzen gestoßen bin und ein sehr reisefreudiger Mensch bin, habe ich da Gott sei Dank relativ bald ganz, ganz coole Connections ins Ausland gemacht, wo ich dann eben auch deine damalige Trainerin kennengelernt habe. Und das ist ja dann wieder weiterführend an die internationalen Trainingstage in Traun dann. Waren wir eben zuvor bei der Daniela Neika von Rettungshunde für Nepal. Genau, in Deutschland. Und das hat mir echt die Augen geöffnet, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, Rettungshunde auszubilden, der mir bis dahin präsentiert wurde, sondern also nicht nur die Daniela selber, sondern alle rund um die Daniela haben mir gezeigt, dass es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten gibt, den Hund in der Rettungshundearbeit auszubilden. Und wie gesagt, das war nur ein Kratzen an der obersten Schicht. Also da waren wir noch gar nicht im Detail, aber das hat mir gesagt, okay, Eva, los geht's. Hör dich um, schau dich um und nimm dir von jedem, den du zu fassen kriegst, das Beste mit. Und das zweite Erlebnis für mich gleich zu Beginn war die Susi Bock von der Hunde-Uni Bock in St. Valentin. Bei der war ich auf einem Klicker-Trainingstag und zuvor war meine Rüde, ja, ich arbeite, wenn du mich bittest drum, aber so von sich aus hat er sehr, sehr wenig angeboten. Und ich kann mich noch so erinnern an eines der ersten Trainings bei der Susi, damals auf ihrem alten Platz noch. Ich habe den abgeleint und der Hund lief und ging mal pinkeln. Mhm. Und ich so, verdammt, okay. Und damals war für mich der erste Augenblick, wo die Susi gesagt hat, so, beim nächsten Mal leinst du ihn ab und den letzten Moment, wo er dir noch einen Blickkontakt bietet, schickst du den pinkeln. Das war der erste Kontakt, wo mir jemand gesagt hat, du brauchst nicht mit Futter bestätigen.
Okay, spannend.
Ja. Du musst jetzt nicht als Bestätigung immer Futter und Spiel anwenden, sondern es gibt so viel mehr. Und tatsächlich, nach drei dieser Wiederholungen, hat der Hund gesagt, okay, pinkeln gehen ist jetzt langweilig, weil du schickst mich ja und ich darf das ja. Und dementsprechend hat er mir wieder Kooperation und Arbeit angeboten. Mhm. Und das sind so meine ersten zwei Bereiche, die mir gelernt haben, dass es ganz, ganz, ganz viel Sinn macht, den Horizont zu erweitern, nach außen zu blicken, sich viele Dinge anzusehen und sich das Beste überall rauszupicken. Also wenn ich jetzt zwei Leute nennen müsste, die dafür verantwortlich sind, meinen Horizont zu erweitern, sind das die Susi und die Daniela und eben ganz besonders mein Hund, der Calypso, der jetzt letzte Woche 13 geworden ist.
Oh, wow. Ja, cool. Und waren es für dich Trainer, die, wie soll ich sagen, da habe ich jetzt auch lange drüber nachgedacht, waren es Trainer, die mir einfach gute Lösungsvorschläge gegeben haben oder waren es Trainer, die mich dazu bewegt haben, mir bessere Fragen zu stellen?
Gute Frage.
Ist natürlich alles in allem ein gutes Mischmasch gewesen. Um noch einmal kurz in meine Geschichte einzutauchen, war es so, dass ich mir, glaube ich, eben da schon früh selber die Frage gestellt habe, so wie auch du dir, das kann jetzt noch nicht alles sein, ich würde da jetzt gern mehr wissen und muss mir halt jemanden suchen, wo ich das erlange und habe das jetzt damals begonnen mit den klassischen Vereinstrainerausbildungen, die ich dann da auch durchgemacht habe in meinem Verband, vom Welpentrainer zum Gehorsamstrainer, zum Rettungshundetrainer und was auch immer. wo man schon manche Antworten gefunden hat, aber es war mir dann einfach alles noch immer zu wenig. Und das hat dann zum Teil auch zu ein bisschen schmerzvolleren Erfahrungen geführt, weil ich auch ganz bewusst zu Leuten gefahren bin und mit Leuten trainiert habe und bei Leuten nachgefragt habe, die sozusagen so gar nicht dem Ideal meines damaligen Teams entsprochen haben. Mhm. Und da habe ich dann natürlich als junger, unerfahrener, aber halt irgendwo experimentierfreudiger Hundeführer und angehender Trainer sicher den ein oder anderen Bock geschossen auf eigene Kosten, auf Kosten des eigenen Hundes, mit dem Outcome, dass der Hund plötzlich Meideverhalten gehabt hat, Männern gegenüber, in fremden Männern gegenüber, in der Suche und was weiß ich nicht alles. Und aus heutiger Sicht aber halt wieder sehr, sehr gute Erfahrungen, weil ich durch meine Erkundungen nicht immer auf gute neue Sachen draufgekommen bin und nicht immer die Fragen beantwortet wurden, die ich gestellt habe, nämlich wie kann ich es besser machen, sondern es wurden auch jene Fragen beantwortet, die beschreiben, wie man es einfach nicht macht unter Umständen.
Mhm. Und oder das, denke, was nicht passend ist fürs Team. Ne? Man kann halt auch, das ist ja das, was die Katja Frey in ihrer Vorstellung vom Trainingsspezialisten so treffend gesagt hat. Und diesen Ausspruch, der hat sich bei mir jetzt gerade so massiv eingebrannt. Es bringt nichts, Rezepte zu verkaufen, sondern jeder muss sich aus den Zutaten seine eigene Mischung kreieren. Und das ist so wichtig, weil wenn man jetzt durch die Bank der Trainer internationaler auch blickt, es gibt ganz, ganz viele, die ihr Konzept verkaufen. Mhm. Und dann gibt es aber den Hund, für den dieses Konzept einfach nicht funktioniert. Und dann muss ich mir die Zutaten aus dem Konzept nehmen und mir meine eigene Mischung zusammenstellen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess, den wir alle haben müssen, dass eben Variante A nicht auf Hund 1, 2 und 3 passt, sondern dass es eben Varianten geben muss, um für das jeweilige Team passend zu sein. Weil auch wenn es für den Hund passt, heißt es ja immer noch nicht, dass es für den Hundeführer passt.
Ja. Ja, voll. Und eben, über schöne und weniger schöne Erfahrungen hinweg habe ich es dann geschafft, jetzt meine, sage ich mal, Mentoren gefunden zu haben, die mir eben zum Beispiel nie wirklich sagen, wie ich was mache. Die sagen nur, was ich noch machen könnte und regen sozusagen wieder mehr an, dass ich mir selber Fragen stelle, wie ich irgendwo hinkomme. Und das ist im Moment so für mich das, wo ich am meisten wieder davon profitieren kann und wo ich mich am meisten weiterentwickeln kann als Trainer.
Glaubst du, Flo, dass du das vor 10 Jahren auch gekonnt hättest?
Mitnichten, ganz und gar nicht. Ich denke, dass es in einem frühen Entwicklungsstadium ganz, ganz essentiell ist, dass man einfach sehr viele Fakten von wie funktionieren Dinge, ob das jetzt Lerntheorie ist oder Hundeverhalten oder Ernährung oder was auch immer, wo man einfach ganz viele Fakten einmal lernt und gesagt bekommt, wo man sie lernen kann. Man muss das natürlich alles nochmal immer kritisch hinterfragen, weil die Erkenntnisse überschlagen sich sozusagen und es müssen schon fundierte Quellen sein, denke ich, wo man als Trainer sein Wissen bezieht. Aber nach einer gewissen Zeit, denke ich, kann man sich gut einmal selber dann die Fragen stellen, wie kann ich jetzt mit dem arbeiten. Und das habe ich tatsächlich in den vorigen Ausbildungen oder bei meinen vorigen Trainern, Teamkollegen nicht gehabt, dass man sich, weil ich sage jetzt mal so, nach 7 Jahren Eigenstudium und Ausbildungsfahrerei weiß man ja wirklich sehr viel.
Absolut, ja.
Aber ich habe tatsächlich einfach nicht so viel anwenden können, weil ich habe halt gewusst, okay, man kann shapen, man kann locken, es gibt Pre-Make. Ich weiß, dass es 4 Quadranten gibt, aber ich habe mir da nie wirklich die Frage gestellt,
wann wendest du was an und genau, wie wendest du es an? Ja. Mhm.
Weil man hat halt doch so gearbeitet, wie man es dann einfach vorher gelernt gehabt hat. Und wenn ich mir halt zum Beispiel die Frage stelle, okay, also selbst wenn ich es gar nicht mache, aber wir nehmen uns irgendein Verhalten raus, egal welches, und überlegen uns einmal, einen kurzen Trainingsplan zu dem gleichen Verhalten, aber mit der Möglichkeit der vier unterschiedlichen Quadranten dahin zu kommen. Einfach wieder, um mehr darüber nachzudenken, wie man was hinbekommt.
Ja, für mich war das so ein einschneidendes Erlebnis, weil du das gerade sagst, wir machen so, wie wir es immer gemacht haben, die Anzeige. Und meine jetzige Trainerin, die Sarah Owings, schaut sich das erste Video an und sagt, warum muss denn dein Hund mit dem Helfer spielen, wenn du merkst, dass der nicht so spielt, wie es dein Hund bräuchte? Warum spielst du nicht selber? Naja, weil so in diesem alteingebrannten Hirn, ja, Rettungshundehirn sitzt, die Helferbindung. Der Hund muss doch zum Helfer Helferbindung haben.
Dieses und Unwort.
Ja, und das hat sich aber tatsächlich derart in den Kopf eingesetzt und eingebrannt, dass ich da echt einen Konflikt für mich hatte anfangs, den Hund bei mir zu bestätigen für richtig gezeigtes Verhalten, aus Angst, er könnte doch eine Rückorientierung zeigen. Mhm. Und ich habe erst vor 2-3 Tagen der Sarah wieder ein Video geschickt von einem Trainingstag, den wir letztens hatten, wo ich bei meinen beiden jungen Rüden, bei beiden selbstständig bestätigt hatte. Und die hatten nie stärkere, nie sichere, nie sauberere Anzeigen, die ich von hinten beenden kann, wo sie den Fokus nicht verlieren, wo sie dranbleiben, bis sie eben den Marker für die Rückorientierung bekommen. Entschuldigung, den Verstärker. Weil Marker sagen wir ja nicht mehr.
Das sagen wir nicht. Das M-Wort.
Und das fand ich so spannend. Also wenn ich Videos mir anschaue von vor ein paar Jahren von den gleichen Hunden, ist einfach die Qualität so viel besser, weil ich gelernt habe, eben jetzt gerade besonders durch die Sarah Owings, auf die individuellen Bedürfnisse meiner Hunde einzugehen. Ja. Und ich habe einfach ich arbeite jetzt seit Dezember 2019 mit der Sarah. Das sind zum heutigen Zeitpunkt 6 Monate. Und das hat meinen Horizont nochmal derart erweitert. Das war für mich unbeschreiblich, einfach dieses, hey, sei kreativ. Und das ist, glaube ich, das, was du auch so ein bisschen angesprochen hast. Man geht alte Wege und man vergisst selber, seine Kreativität einzusetzen. Und eben sich Schritte zu überlegen, die man noch nirgends gesehen hat, aber die einfach für sich und sein Team super passend sind. Und die einfach das Beste aus dem rausholen, effizient und effektiv voranzugehen.
Ja, nur denke ich, dass man, bis man das kann, auch wirklich einen gewissen Weg schon gehen musste, um überhaupt damit umgehen zu können. Also um kreativ zu sein, brauche ich einfach schon
Bilder im Kopf.
Ja, oder habe mir unter Umständen einfach schon viele Rezepte durchgelesen.
Ja, ja, ja oder so. Also ich habe das jetzt mit meinem Get-Ready-Kurs, tue ich da ein bisschen herum experimentieren, also das ist so Vorbereitung auf Unterordnungsprüfungen, denen sage ich, okay, das wollen wir vom Hund, was für Möglichkeiten fallen euch spontan ein, wie ihr zu diesem Verhalten kommt. Mhm. Und wir wenden mittlerweile in den Unterrichtseinheiten schon bewusst Zeit auf die Planung und auf die Ideenfindung an, bevor wir in die tatsächliche Übung gehen, um einfach diesen Kreativitätsprozess schon von Anfang an mit zu implementieren. Und ich muss mich ja selber bei der Nase nehmen, gerade bei meinen Rettungshundeleuten war ich lang eine, die ihnen das vorgekaut hat. Mhm. Die ihnen gesagt hat, okay, weil ich habe eine Idee gehabt, ich habe das Team gesehen, ich habe gewusst, okay, wenn man da ein bisschen schrauben, da, dann könnte man zum Ergebnis kommen. Ich lasse sie jetzt bewusst nicht Fehler machen, sondern ich greife schon noch lenkend ein, aber ich versuche ihnen mehr Freiraum zu geben, selbstständig herauszufinden, was für das Team passend ist. Mhm. Und da siehst du einfach diesen Entwicklungsprozess und wenn das habe ich letztens so toll gefunden von deinem Facebook-Posting, dass du eben alles, was du die letzten Monate mitgenommen hast von Trainern, Hundeführern oder auch von außen in die neuen Trainingspläne deiner Kunden implementierst. Und es ist so schön dann zu sehen, dass alle, die mit uns trainieren, bereit sind, diesen Weg und dieses Wachsen mit uns gemeinsam zu tun. Und das ist schon was ich die letzten Monate gemerkt habe, was diese Community und dieses Netzwerk noch viel, viel größer werden lässt.
Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll.
Absolut. Und
was ich aber auch gemerkt habe, ist, in damals noch, in dieser Zeit, wo ich man entwickelt sich sowieso laufend weiter, aber wo ich, denke ich, für meine Verhältnisse eine starke Entwicklung durchgemacht habe und einfach nicht mehr genug, mich nicht mehr damit begnügt habe, was ich zu Hause in Tirol, im Verein und was auch immer habe, war dann über kurz oder lang schon auch eine gewisse Missgunst in den eigenen Reihen, warum jetzt der sich das so viele andere Sachen anschaut. Und so bei den Trainings dann, also damals, wo ich sozusagen noch ein Lernender war, meinen damaligen Trainern dann einmal gesagt habe, ich mache das jetzt aber so, weil ihr habt das da so gesehen. Und da sind dann auch die Leute, die damals sehr offen waren gegenüber Neuem und sagen, ja, schaut über den Tellerrand, plötzlich nicht mehr ganz so cool. Und ich habe das bei mir selber dann auch wieder entdeckt, wo ich Leute in meiner Gruppe gehabt habe, ich selber als Trainer, und die sind dann kommen, ja, weil sie machen das jetzt nicht so. Und dann war ich wirklich beleidigt zum Teil. Warum so? Ja? Ich bin doch der Beste da, so unter Anführungsstrichen. Und ich habe so lange
das Ego
gebraucht, ja voll, aber wem geht es nicht so? Und ja. Ich habe so lange gebraucht, um zu sagen, okay, die haben jetzt einfach eine andere Idee, schauen wir es uns an. Weil das, wie wir dorthin kommen, darauf nehme ich natürlich Einfluss. Also ich möchte jetzt keinen Hund haben, der zum Opfer geprügelt wird, ja, aber das soll sich halt seinen Weg selbstständig suchen. Was der Hund hinten zeigt, das soll bei jedem Hund mehr oder weniger dasselbe sein. Eine solide Anzeige, wenn wir jetzt von der Spürhundearbeit oder von der Rettungshundearbeit reden.
Ja.
Und das ist auch wieder etwas, das ich jetzt einfach in den letzten Monaten noch einmal viel mehr begriffen habe, wie man dorthin kommt, oder letzten Monaten und Jahren, wie man dorthin kommt, ist relativ Bovidel, und da kann ich für meine Hunde eine gewisse Schiene haben, die gut funktioniert. Und finde es ja eigentlich super, wenn sich meine Leute im Training auch noch Gedanken machen und dann kommen und sagen, hey, ihr habt mir jetzt gedacht, dass das bei meinem Hund so ganz gut funktionieren könnte. Und wenn ich jetzt als Trainer daherkomme und sage, na, dann bremst sie den ja voll aus. Ja? Weil entweder er ist
beim nächsten Mal nicht.
Genau, entweder er ist zart beducht oder ich verliere ihn.
Ja.
Und somit, somit haben mich manche Trainer verloren.
Ja.
Weil ich mich ausgebremst gefühlt habe und dann, ja gut, dann mache ich das halt anders irgendwie. Und
kannst du sagen, da gibt es einen Trainer, der dich in diesem Belangen menschlich weitergebracht hat? Also dieses Verständnis für die Bedürfnisse und für die Entwicklung deiner Schüler zu bekommen?
Puh. Das kann ich jetzt so gar nicht beantworten.
Okay.
Ich habe aber, jetzt wo ich mal in die letzten, im letzten Tag über unser heutiges Thema nachgedacht habe, ist mir noch was eine witzige Erinnerung eingefallen. Das war sicher im ersten oder zweiten Jahr, wo ich Rettungshundearbeit gemacht habe. Bin ich zu einem Trainer gefahren, der halt eigentlich total alte Schiene war. Ja? Aber ich habe gewusst, der ist Prüfer und Richter. Und da kann man schon, also ich habe schon begriffen, dass ich mir von dem nicht alles abschauen werde, aber da kann man gewisse Tipps geben.
Und worauf zu achten ist, ja.
Genau, und eigentlich wollte ich nur dort einmal den Platz ausprobieren, weil ich dort eine Prüfung gemacht hätte, die dann schlussendlich gar nicht zustande gekommen ist. Oder schon, das weiß ich jetzt nicht mehr. Doch, aber dann ist die Prüfung nicht auf dem Platz gewesen, wo wir sie geübt haben, sondern woanders. Also, das war eigentlich echt die Fisch. Egal. Und ich bin dann da hingefahren und habe halt den Ander ein bisschen ausgepackt, und ich kann mich halt nur erinnern, ich habe danach dann meine Trainerin angerufen und gesagt, hey, die Ander hat sich halt präsentiert von ihrer allerbesten Seite, weil, keine Ahnung, ja, es hat einfach gut funktioniert, und der hat gesagt, ja, mit dem Hund wirst du sicher in einem sehr gut immer laufen, wenn du auch vorzüglich möchtest, dann probier das und das und das. Mhm. So, jetzt ist natürlich mein Hund eben damals komplett anders aufgebaut worden mit Klicker und viel Futter und viel Gaudi machen, und der war einfach damals noch alte Schiene und lieber mal einen Leinenzupfer oder was auch immer oder den Hund nach vorne hin begrenzen, das halt schön in Position bleibt. Und dann habe ich irgendwas für mich Tragbares dann ausprobiert, was er mir empfohlen hat. Und dann habe ich es aber beim ersten Mal nicht hingekriegt. Und dann hat er gesagt, na, dann vergiss es, du schaffst es so eh nicht. Und ich habe gesagt, doch, erklär mir jetzt, wie das geht. Ja? Ich möchte es jetzt wissen, wie es funktionieren kann. Und übers Bitten und Betteln hat er es mir dann halt irgendwie erklärt. Und offensichtlich ist die Sache so unwichtig gewesen, dass ich sie bis heute eh vergessen habe. Aber das war etwas, wo ich mir gedacht habe, spannend, ich habe da einen Trainer vor mir, der weiß, dass sie, also jetzt da hingefahren bin, weil ich ein paar Sachen von ihm wissen wollte. Und der sagt mir aber, du wirst es dann eh nicht verstehen. So. Und das hat mir eigentlich so geprägt, dass ich einfach genau das Gegenteil davon sein wollte.
Oh, spannend, ich kenne das.
Ja? Ja. Ja. Und war dann so beschämt, wo ich gemerkt habe, dass ich dann beleidigt war, weil Leute in meinen Trainings gekommen sind und andere Sachen ausprobieren wollten. Also das ist so ein bisschen ineinander geflossen. Ne?
Ja.
Aber erzähl, was kannst du da berichten?
Für mich ist so die Trainer, von denen ich, also weil wir sprechen ja über Einflüsse, das sind nicht nur positive Einflüsse, sondern auch hin und wieder negative Einflüsse, sind die Trainer gewesen, wo ich gemerkt habe, die sind nicht bereit, ihr gesamtes Wissen an mich weiterzugeben. Und ich finde das so einfach so unendlich traurig, wenn ich jetzt, egal in welcher Sparte, egal ob das im Sport, im Hundesport ist oder im, sage ich einmal, nur hobbymäßigen Bereich, aber wenn ich merke, der sagt mir nicht alles, damit ich im blödesten Fall nicht besser werden kann als er oder als sie, ja. Und da denke ich mir dann immer, welch größere Auszeichnung kann denn ein Trainer eigentlich haben, wenn er seine Schüler zu einer Weltmeisterschaft bringt?
Klar.
Ja, und deswegen verstehe ich diese Zugänge oft gar nicht, weil es kann mir doch als Trainer passieren, dass ich einfach nicht, und da reden wir jetzt von Material, ja, den richtigen Hund habe oder das richtige Setup, das richtige Team, um meinen Hund auf dieses Niveau bringen zu können. Aber ich habe bei meinen Schülern, bei deinen Schülern, ich bei meinen Mitgliedern, ja, jemanden dabei, der einen grenzgenialen Hund mitbringt, Talent mitbringt, und ich kann ihm dieses Umfeld schaffen, um große Leistungen zu bringen. Was kann es denn Schöneres geben, ja, als das zu erreichen? Und das ist was, was ich mir geschworen habe, dass ich meinen Lebtag machen möchte. Ich möchte, dass meine Schüler besser werden als ich.
Voll.
Ich möchte die dorthin bringen, dass ich sage, okay, du bringst Potenzial mit, dein Hund bringt noch mehr Potenzial mit. Und wenn ich nicht mehr in der Lage bin, dich auf diesem Niveau zu unterrichten, dann schicke ich dich woanders hin, wo du weiter wachsen kannst. Mhm. Und das hat sich für mich einfach so richtig eingebrannt und gesagt, okay, das macht für mich einen wahrlich großen Trainer aus.
Mhm. Das ist auch, was mir damals die Susi gesagt hat. Ich habe tatsächlich meine beiden ersten Trainerinnen haben beide Susi geheißen. Aber die Rettungshunde Susi, was die hat damals auch gesagt, ihr Bedürfnis sozusagen ist es, dass wir mal besser werden wie sie. Und das hat mir schon stark imponiert. Und auf der anderen Seite ist es ja irgendwo auch ein bisschen ein Beweis der eigenen Fähigkeit, wenn du auf einen Trainer stoßen wirst, wo du bemerkst, hoppla, der will dir nicht alles sagen, weil er unter Umständen Angst hat, dass du bald besser bist, wär. Ja. Oder am besten Weg bist, besser zu werden. Und man kann sich die Dinge drehen, wie man sie will, aber irgendwo ist das natürlich auch schon fast wieder eine Anerkennung für uns selber. Man bekommt zwar nicht alle Antworten, ja, aber man merkt zumindest schon einmal, dass man am richtigen Weg ist. Und das muss man sich... Und klar, auf solche Leute bin ich natürlich auch da und dort gestoßen.
Und was da auch für mich ganz wichtig ist, gerade wenn man so nicht nur der Trainer ist, sondern auch in einer Gruppe mittrainiert, so wie es jetzt bei den Rettungshunden ist, ja, dass sich die trauen, die auch weniger Wissen noch haben als ich oder deren Ausbildungsstand noch nicht so weit fortgeschritten ist, mich auch auf meine Fehler hinzuweisen. Und ich hatte da auch jetzt erst beim letzten Trainingstag so ein nettes Erlebnis. Und die sagte die Carina zu mir, du Eva, ich weiß, du siehst das bestimmt auf deinen Videos, aber mir ist aufgefallen, du hast zweimal Yes gesagt und dann hast du das Futter nicht geworfen. Und also bei mir ist belohnungsspezifischer Verstärker, yes, Futter wird geworfen. Ja. Und ich hatte mich in der Sekunde, wo ich es gesagt habe, geärgert, weil meine Hunde auf diesem Platz sehr bodenorientiert waren und habe es halt dann statt einfach zu werfen, gefüttert. Mhm. Also aus der Hand gefüttert. Und ich fand das so toll, dass sie zu mir kam und sagte, du, mir ist aufgefallen. Und nicht jetzt Vorwurf, weil uns sagst du immer, sondern eher schon fast fragend oder Hinweise, stimmt das so oder warum hast du es so gemacht? Und also das zeigt für mich auch Größe von einem Trainer, wenn ich dort hingehen kann und sagen kann, du, mir ist aufgefallen, uns hast du geklärt, so soll es ausschauen und selber hast du aber das gemacht.
Ja.
Warum ist das so? Oder ist dir auch einfach mal, so wie es menschlich ist, ein Fehler passiert?
Mhm.
Und also wenn ich bei meinen Schülern dieses Gefühl auslösen kann, dass sie sich trauen, mich auf Fehler hinzuweisen oder mich nach Lösungen zu fragen, wo sie sagen, okay, das war aber irgendwie anders erklärt oder habe ich nur falsch verstanden oder hast du es falsch vorgezeigt? Das ist einfach so eine schöne Vertrauenssache zwischen Schüler, Trainer, zwischen Hundeführern untereinander, die eigentlich gegeben sein sollte.
Ja. Ganz bestimmt.
Ja.
Das passiert dann natürlich, dass man sowas vorkommt. Und ich bin auch da merke ich dann manchmal wieder, dass ich mich ein bisschen ärgere, aber nicht über den, der das sagt, oder nicht, dass es mir mitteilt, sondern einfach über mich selber und bin dann irgendwo aber auch wieder dankbar natürlich, dass er mich darauf hinweist, weil vielleicht kommst du selber wirklich nicht drauf.
Ja. Ja, absolut. Flo, gibt es unter deinen Einflüssen jemanden, wo du sagst, der hat dir. Also ich sag's, bei mir ist es die Mareike Doll-Degenhardt, ja, die vermittelt für mich einen Trainingsspirit. Also ich habe bei der noch nie ein Training gehabt, was nicht von Leichtigkeit, von Lustigkeit, von Spaß und Freude geleitet war. Gibt es bei dir irgendwie so einen Einflussfaktor, der dir das auch mitgegeben hat, so diese Freude, diesen Spaß am Training?
Ja, wie soll ich sagen? Das gibt es ganz bestimmt. Denn das, was denke ich, was eh jeder weiß, der mich ein bisschen verfolgt und kennt, ist einfach, dass das bei mir vermutlich die Schweden sind. Die, okay. Durch die einfach, die haben zwar nicht am meisten auf mich Einfluss genommen von dem, was ich weiß, aber die haben mich einfach so richtig angeschubst, umzusetzen, was ich schon weiß, und haben mich einfach gefordert und haben mir eigentlich nicht wirklich was vorgekaut. Die haben nur gesagt, mach das. Und jetzt machst du das. Und das hat mir dann so getaugt. Und dadurch, dass die jemanden so stark in die Eigenverantwortung gebracht haben, bin ich da selber einfach für mich, ja, gewachsen. Und ich behaupte, dass ich deswegen dieses Trainerteam für mich als das derzeit wertvollste in meinem Werdegang ansehen würde. Wenngleich auch jeder andere Trainer, der mich auf diesem Weg begleitet hat, eine maßgebende Rolle gespielt hat.
Ja, also bei mir ist das ja jetzt im Moment, habe ich hier vorher kurz angesprochen, die Sarah Owings. Und wir hatten das in einer anderen Folge ja schon angesprochen über diese kleinschrittige Aufbaugeschichten. Mhm. Und ich habe eigentlich wegen der Rettungshundeanzeige mit ihr zu arbeiten begonnen. Ja. Sie macht eigentlich gar keine Rettungshundearbeit, aber sie arbeitet sehr kleinschrittig, macht Nosework mit ihren Hunden, macht viel Stimulus statt Impulskontrollgeschichten. Und also sie ist für mich einfach ein grandioser Trainer und ein grandioser Mensch. Und wie die das erste Mal zu mir gesagt hat, so, ja, sag mir, wie soll das Verhalten denn aussehen? Sie hat nicht gesagt, das Verhalten schaut wie folgt aus. Und dann sind wir Schritt für Schritt durchgegangen, welche dieser Teilkomponenten kann denn mein Hund schon und wo müssen wir an den Teilkomponenten noch arbeiten? Und hat mich aber auch, so wie du das jetzt ansprichst von den Schweden, alles selbstständig erarbeiten lassen. Und klar, wenn ich irgendwo mal zwischen den Schritten gehangen bin und gesagt habe, du, ich würde es so probieren, sagt sie, ja, guter Ansatz, aber vielleicht schraubst du da noch mal ein bisschen, ist es einfach genau das, was uns nach vorne bringt. Ja? Ja. Und dieses, ja, sich selber Gedanken drüber machen, aber dann doch ein Backup zu haben, der sagt, du, ich würde vielleicht noch da die Kleinigkeit und die Kleinigkeit ändern, und immer dran denken, 2 Wiederholungen, wenn der Fehler immer noch passiert, dann musst du was ändern an der Situation. Und da muss ich sagen, also jede Woche spüre ich mein Wissen wachsen, meinen Horizont erweitern, wenn ich mit der Sarah diskutiere über Themen. Ist einfach schön, so wen zu haben an seiner Seite, zu wissen, dass man ein Trainerteam im Hintergrund hat, mit dem man sich gleichgestellt fühlt, auch wenn man weiß, dass man noch ganz, ganz lange nicht da ist, wo diejenigen eigentlich schon sind. Mhm. Aber das haben wir vorher schon angesprochen, dieses sich gleichgestellt fühlen und trotzdem von dem anderen noch Wissen absaugen zu können.
Ja, und das zeugt für mich von einer Größe, wenn man so jemanden gegenüber hat, wo man weiß, okay, der hat vielleicht schon viel mehr erreicht, aber wenn der dann plötzlich auf einen zukommt und sagt, hey, was haltest du von dem, was Iska gemacht hat, oder sag mir doch, wie das geht in dieser Sache, die du machst, wo ich noch keinen Dau davon habe. Ob das jetzt von der Sarah zu dir mit der Rettungshundearbeit ist oder ähnlich bei mir mit den Schweden, wo ich als einmal gefragt worden bin bezüglich Rettungshundearbeit irgendwas. Das ist dann schon cool. Und ja, Eva, was würdest du einem Trainer, und ich meine jetzt wirklich jemanden, der sozusagen
andere ausbildet.
Genau, der andere ausbildet, nicht nur der Trainer für sich und seinen Hund ist, sondern der andere ausbildet. Was würdest du dem ans Herz legen durch deine Erfahrung?
Oh, gute Frage. Also ich bin ja mittlerweile so ein Online-Nerd geworden und ich glaube, dass man sich mittlerweile aufgrund der Vernetzwerkung und aufgrund diesem, ja, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, den Möglichkeiten, die sich ergeben haben, ganz, ganz leicht, ganz, ganz viel anschauen kann. Und ich habe oft gedacht in meinem Werdegang, ich habe jetzt meinen Weg gefunden und ja, genau so mache ich es jetzt und war dann so sehr schon in diesen Rezept- und Konzept-Trainingsgeschichten drinnen und habe einfach für mich jetzt bemerken müssen, hey, das ist ein laufender Prozess. Wir wachsen immer und wir wachsen als Trainer immer. Und wenn wir aufhören zu wachsen, dann machen wir irgendwas falsch, weil es gibt nicht das Ende. Gerade im Lernen und im Ausbilden, da wächst man immer, immer, immer weiter. Und ja, ich kann mich in Richtungen entwickeln, aber auch das hatten wir ja schon oft angesprochen, dieser Blick über den Tellerrand, Blick hin zu anderen Sportarten, die vielleicht gar nichts mit meinem Thema zu tun haben. Und ich habe mich jetzt erst wieder angemeldet für einen Online-Workshop zum Thema Conditioning and Strengthening, also Konditionsaufbau und Kraftaufbau für den Schutzhund.
Ja, ja.
Und cool. So, ja, du machst keinen Schutz, du hast nicht mal Hunde, die annähernd für Schutzarbeit geeignet sind. Warum schaust du dir das an? Sag ich, naja, mein Hund muss ähnlich starke Arbeit in der Anzeigearbeit leisten wie der Schutzhund in der Revierarbeit. Das heißt, ich finde das jetzt nicht unpassend. Mein Hund muss auch eine Unterordnung laufen. Und vielleicht kriege ich da Dinge mit, die ich, wenn der gleiche Workshop für Rettungshundemenschen ausgeschrieben worden wäre, nicht mitbekommen hätte, die ich aber für mich super toll anwenden kann. Und also das ist was ich jedem ans Herz lege. Und ich plane bei mir immer noch so, mal in Sigility zu schnuppern, um eben meine Führungsqualitäten zu verbessern, beziehungsweise auch die Sprungkraft meiner Hunde zu verbessern. Aber da habe ich für mich einfach noch nicht den passenden Trainer diesbezüglich gefunden. Also vielleicht haben ja die Zuhörer einen Tipp für mich. Also mir geht es nicht um Agility-Prüfungen oder Parcours zu laufen, sondern einfach um Führen und Sprungtechniken. Mhm. Ja, also das wäre jetzt das, wo ich sage, das wäre
da
das,
doch,
was ich...
Da wäre doch Hoopers auch cool, oder? Wie heißt das?
Ja, heißt Hoopers, ja.
Ja,
ja wäre auch, aber da habe ich die Sprungtechniken nicht dabei, weil Hoopers hat ja kein Springen.
Okay, das weiß
ich. Und was ich meinen Schülern, egal welcher Sportsparte, immer mitgib, ist so eine Geschichte von Michael Stephan von Mensch und System. Mit dem habe ich viel vor Jahren im Alltagsbereich gearbeitet, weil ich war mit meinen Hunden im Garten, habe gesagt, ich gehe keinen Meter mehr Gassi. Die Hündin ist hysterisch, der Rüde zieht nur. Und der hat mir die Geschichte erzählt, oder die Geschichte, er hat es einfach bildlich beschrieben. Wir haben drei Bereiche, in denen uns sich der Hund bewegt. Das ist Lernen, soziale Interaktion und Trieb. Und wenn die in einem ausgeglichenen Verhältnis sind, dann ist Lernen einfach möglich. Also man stellt sich das wie drei Kreise vor, die übereinander lappen. Und als Beispiel nannte er da immer das junge Pärchen das erste Mal gemeinsam im Bett. Und sehr viel soziale Interaktion, sehr viel Trieb, aber Lernen nur bedingt möglich, wenn wir jetzt von Stellungswechsel absehen. Ja? Aber wenn du die ums Einmaleins fragst, werden sie es nicht wissen. Das heißt, okay, Lernen in dem Fall ein bisschen ausgeschalten. Aber greift die Mama auf die Türklinke und macht die Tür auf, habe ich sofortige Ansprechbarkeit und in ziemlicher Sicherheit ist dann ab diesem Zeitpunkt auch Lernen wieder möglich. Und ich möchte bei meinen Hunden diese Klinke in der Hand haben.
Ja? Sie beim Pudern erwischen.
Nicht ganz. Okay. Aber du weißt, was ich meine. Ich möchte diese Ansprechbarkeit mir bewahren. Das heißt, für mich aber auch im Training, wenn soziale Interaktion und Trieb derart hoch sind, dass Lernen nicht ausgeschaltet ist, ich die Klinke nicht mehr in der Hand habe, höre ich jetzt auf mein Bauchgefühl und sage, okay, Session beenden ist jetzt nicht möglich. Aber ohne, dass ich sauer auf meinen Hund oder mich bin, sondern einfach sagen, okay, geht hier jetzt einfach nicht. Aber ich fand die Geschichte einfach so passend und es macht so anschaulich, dass wenn der jungpubertierende Rüde sich wieder mal in der Gruppenstunde gebärdet, ja, es null Sinn macht, versuchen, ihm einen Sitz zu sagen, weil soziale Interaktion und Trieb derart hochgelagert sind, dass Lernen und vor allem erlerntes Abrufen nicht möglich ist.
Ja, ja. Es ist ja ein bisschen Kognition versus Emotion, oder?
Ja, ja.
Ja, auch eine Frage sein sollte. Okay, das war jetzt eine lange Antwort.
Ja, so jetzt deine Antwort zum Thema.
Ich sage tatsächlich, also ich würde jedem raten, sich so viel anzuschauen wie möglich. Ich kann mich damals erinnern, ich habe ja Hunde schon länger, als dass ich einen Führerschein habe jetzt, aber ich habe dann schnell einen Führerschein gemacht, damit ich eben herumfahren kann. Und bin, okay, bin dann damals schon, das waren ja für mich Abenteuer, damals noch mit einer ausgedruckten Wegbeschreibung von Google Maps
auf Papier. Noch, ja.
Fünf Stunden irgendwo nach Deutschland fahren. Ich könnte halt bitte mal mehr sagen, wo. Also ich weiß noch, wohin ich gefahren bin, aber ich weiß nicht, welcher Ort es war. Um dort mit Wildfremden drei Tage Training zu verbringen. Ja? Die cool. haben halt auch gesagt, ja, passt, komm halt, du kleiner Tiroler.
Du kleiner Tiroler, ja.
Und das würde ich zum einen den Leuten empfehlen. Die Empfehlung, die ihnen aber gleichzeitig ausspreche, ist, wenn du mal irgendwo was aufschnappst, das dir imponiert, schau dir so viel an, wie es geht, bevor du deine Zeit investierst und dorthin fährst, weil vielleicht sind es wirklich nur zwei, drei spannende Videos von der Gruppe, die spannend sind und die restlichen 40 decken auf, dass vielleicht gar nicht so viel dahinter ist. Ja? Also ich würde schon recherchieren, bevor ich meine Zeit investiere. Aber wenn ich recherchiere und wenn ich für gut befinde, nehme ich mal die Zeit und fahre dahin.
Berätst du deine Leute dann auch diesbezüglich? Also der kommt jetzt zu dir und sagt, er wird zum Herrn XY, zur Frau ABC fahren und würde sich das gern anschauen. Sagst du dann, du lass besser die Finger davon oder sagst, wie verkaufst du es dann? Vor allem, wenn du nicht möchtest, dass deine Kunden oder deine Schüler dorthin fahren.
Nein, ich sage das dann ganz offen. Ich sage dann einfach was, ohne da jetzt jemanden gut zu verkaufen oder schlecht zu reden, sage einfach, sofern ich überhaupt diesen Kontakt kenne, ja. Einen anderen Trainer oder Trainerin, das muss ja gar nicht heißen, dass ich da alle kenne, sage ich schon, dass, also wenn ich, jetzt verrede ich mich komplett, wenn ich den, die kenne, sage ich, was ich daran gut finde und was ich weniger gut finde. Und das kann ich auch über mich sagen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und wenn das vielleicht ein bisschen unausgewogen ist, dann sage ich, fahr dorthin und versuche dir aus dem Teilbereich am meisten mitzunehmen. Weil ich weiß, dass der andere Teilbereich, Aufbau der Suche zum Beispiel, aus meiner Sicht einfach ungeschickt ist. Aber trotzdem kann man sich ja auch aus den Sachen wieder viel mitnehmen.
Ja, ich versuche da immer zu sagen, die Leute sollen, wenn sie auf ein Seminar fahren, nicht das über Bord werfen, was sie bis dorthin gelernt haben.
Ja, das ist gut, das drückt es sehr gut aus. Und ich sage meinen Leuten auch bei mir, und im Umkehrschluss auch bei allen anderen, wo sie hinfahren, hinterfragt es alles. Seid zum Teil richtig nervtötend und stellt Fragen, warum wir Trainer manche Sachen so machen, und fragt dann auch, warum wir manche Sachen mit unseren Hunden anders machen, als wie wir sie euch empfehlen. Weil es kann ja zum Teil wirklich einen guten Grund haben. Es kann ja wirklich sein, dass dein Yes vielleicht nur ein tertiärer Verstärker war oder ein Keep-Going-Signal. Zum Beispiel.
Ja.
Oder ich habe meinen Schülern zum Beispiel eine Übung mit Locken verkauft, die ich eine halbe Stunde später mit meinem 10 Wochen Welpen frei geformt habe. Einfach, weil beide Varianten funktionieren und die eine ist halt leichter.
Sicherer.
Aber sie führt unter Umständen einfach, sie führt zum gleichen Ziel, aber sicherer, ja. Und mit weniger Frust. Und das sind halt so Sachen. Also da möchte ich schon, dass die Leute nachhaken und fragen, warum machst du das so und so und so. Da sehen wir ja selber immer in der Pflicht, eine gute Antwort geben zu können. Und selber wieder darüber nachzudenken, warum mache ich die Sachen tatsächlich so.
Ja.
Mittlerweile übrigens bin ich sogar auch wieder vielerlei der Meinung, warum sollte man da jetzt mehr antun, als wie meine Schüler, wenn das Ziel genauso auch erarbeitet werden kann. Also manchmal bin ich überhaupt nicht mehr der Meinung, dass ich jetzt alles da frei formen muss. Ich bin jetzt auch wieder viel auf Locken zurückgegangen. In Positionen locken. Vielleicht jetzt nicht gerade Modeling, aber ich locke den Hund dahin, wo ich ihn brauche.
Um dann weiterzuarbeiten.
Genau.
Ja, das ist ja das, was wir auch in einer der ersten Folgen schon angesprochen hatten. Diese Arten und Formen des Lernens, das ist ja fließende Übergänge. Ich locke mir den Hund in eine Position, um von dort ihn aufs Target schicken zu können, um von dort frei zu formen, um mit dem Target gemeinsam frei zu formen. Also es gibt ja, also diese Übergänge sind, wie wir schon mehrfach angesprochen haben, einfach fließend. Ja.
Soll man ein kleines Resümee ziehen?
Ja, mach mal.
Fang du an. Weil, ja, naja, was habe ich zu sagen da, von dem, was wir schon gesagt haben? Wenn wir noch einmal den Hundetrainer jetzt kurz auf das lenken, was wir beide ausüben, und zwar wir leiten andere an, dann denke ich, ist das für uns im Werdegang bis dahin insofern eine schwierige Sache, weil es einfach so viele Trainer und Vorbilder gibt, unter denen wir gelernt haben. Es gibt nicht eine Ausbildungsschiene und es gibt keinen Lehrplan, der sagt, das sind unsere Inhalte. Und umso schwieriger wird es manchmal sein, den richtigen Weg zu finden oder zu entscheiden, bei dem Trainer bleibe ich, bei dem bleibe ich nicht. Ich denke, wir beide haben das offensichtlich ganz gut erwuschen.
Schaut aus.
ob bewusst oder durch Glück, wer weiß. Aber ich möchte mich zum einen jetzt gerade, ohne Namen zu nennen, bei all denen bedanken, durch die ich das alles gelernt habe, und all jenen, die auf ihrem Weg sind, Mut zu sprechen und sagen, seid hartnäckig, schaut über den Tellerrand, auch wenn eure Trainer das unter Umständen nicht so gut heißen, versucht da ein bisschen mehr Weitblick ins Training zu holen. Ihr werdet davon profitieren. Genau.
Ja, Flo, ich habe zudem eigentlich nichts Ergänzendes zu sagen, weil tatsächlich ist das, was sich von Anfang an bis jetzt zum Ende durch unsere Folge gezogen hat, nach außen gehen, über den Tellerrand blicken, offen sein, hartnäckig dranbleiben und sich nicht davon abhalten lassen, Neues zu erkunden und Neues zu entdecken.
Und ich falle auch heute noch beim neuen Entdecken auf die Nase. Also das ist aber ein wertvoller Prozess, immer wieder. Ja, dazu.
Oh ja. Ich glaube, das wird uns ein Leben lang so gehen, dass es einfach nicht nur vorwärts geht, sondern auch für jeden von uns immer wieder mal Rückschritte gibt, einfach weil gewisse Situationen so noch nie da gewesen sind und neue Ideen und neuen Input erfordern, um weitergehen zu können.
Jo.
Aber das fördert ja nur unsere Netzwerke.
Das ist richtig. Perfekt. Ich denke, eine gute Folge.
Ja,
und glaube ich auch. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, könnt ihr uns kontaktieren, Eva oder mich oder uns beide über die Facebook-Seite. Wir freuen
oder
uns
über
auch.
Die E-Mail-Adresse.
Ja,
info@knackfrosch-und-gummistiefel.at.
Genau, wo ich jetzt auch mal reinschauen sollte oder mich damit vernetzen sollte, habe ich bis heute nicht erledigt. Okay, jawohl, so machen wir das.
Passt, Flo. Was gehst du heute noch an?
Ah, ich habe heute noch einen Sachkundenachweis für den Ersthundehalter in Tirol und jetzt vorher gehe ich noch mit meinen Hunden trainieren.
Ja, ich habe noch Rettungshundetraining heute am Plan. Detachieren und Menschengruppe ist unser Thema heute.
Sehr gut.
Passt.
Alles klar, viel Spaß beim Training.
Ebenso.
Zum Bleiben und bis bald.
Ciao.